finde es spannend, wir singen so oft über also Promise Keeper, der seine Verheißungen einhält. Und manchmal fällt mir auf, ich weiß gar nicht so richtig, was seine Verheißungen sind. Für diese Welt, für mein Leben. Dann merke ich, vielleicht sollte ich doch mal wieder den Kopf verstärkt in die Schrift stecken. Damit ich nicht über eine leere Hülse singe, sondern das tatsächlich Wert hat, was ich da singe. Und um eine Verheißung soll es heute gehen, um die Verheißung des kommenden Messias. Den Text, um den es gleich geht, lese ich vor. Als sich für die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem herauf, um es dem Herrn darzustellen, wie es im Gesetz des Herrn geschrieben ist. Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie das Gesetz des Herrn vorschreibt. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über diese Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, und deine Seele wird dein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbart werden. Damals lebte auch Hanna, eine Prophetin, eine Tochter Penelius, aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa zurück, in ihre Stadt Nazareth. Das Kind wuchs heran, wurde stark, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Ich freue mich, jetzt Jennifer begrüßen zu können, die für uns predigen wird. Lasst uns sie mit einem herzlichen Applaus begrüßen.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Ich bin ein bisschen ängstlich, so lachend ein bisschen mit mir. Ich freue mich heute hier bei euch zu sein. Es ist ein Privileg. Und ich hoffe, dass Gott durch sein Wort zu uns allen spricht. Lass uns beten. Herr, danke, dass du uns hierher gebracht hast. Öffne unser Herz und unseren Verstand, um von dir zu hören. Schreiben Sie noch heute Ihr Wort in unser Herzen. Amen. So. Nur noch kurz die Welt retten. Als ich dieses Lied zum ersten Mal gehört habe, ich dachte an die Zeiten in den Actionfilmen, in denen der Held hereinkommt, während wir am Rande unserer Stühle sitzen und nachdenken, es ist so spät. Es ist fast so, als ob der Held immer erst dann kommt, wenn die Menschen hoffnungslos sind und aufgeben. Das Ende ist immer berauschend für mich. Jeder hofft normalerweise auf das Beste und fragt gleichzeitig, ob der Held den Bösewicht besiegen wird. Zum Glück wissen wir als Christen, dass der Held gewonnen hat. Jesus kam und besiegte den Tod und den Teufel. Wir sagen immer, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinaufgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir wissen bereits, wie es endet. Die Menschen in unserer Bibelpassage heute kannten jedoch nur das Versprechen. Den Israeliten war gesagt worden, dass der Erretter, Erlöser, Retter Israels kommen würde. Und sie saßen jahrelang auf die Kante ihres Sitzes und schauten mit kreuzten Fingern zu den Horizonten und fragten sich, wann er endlich kommen würde. Die erste Verheißung Jesu als Messias steht schon in den ersten Seiten in der Bibel, 1. Mose 3,15. Von nun an werden du und die Frau Winde sein. Auch zwischen deinem und dem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Jesus, der Messias, wird den Teufel besiegen, indem er seinen Kampf zertritt. In Lukas 2 sind bereits hunderte von Jahren vergangen, als Simeon und Anna den Messias treffen. Dennoch weiß niemand wirklich, wann der Messias kommt. Propheten weisagten und starben. Andere Propheten wurden geboren und bekräftigen die Prophezeiungen. Menschen glaubten, hofften, warteten. Und Zehntausende waren gestorben, ohne jemals die Erfüllung dieser Verheißung gesehen zu haben. Nur um das Bild zu malen, Jesaja war ein hebräischer Prophet, von dem angenommen wird, dass er etwa 700 Jahre vor Geburt der Jesu gelebt hat. Er prophezeite sehr eindringlich das Kommen des Messias. Aber er war auch gestorben. Die Eltern erzählen ihren Kindern und Enkelkindern, dass sie in der Hoffnung lebten, den Erlöser zu sehen. Und doch starben so viele, bevor sie ihn sehen dürften. Als Anna dem Baby Jesus im Tempel begegnete, war sie 84 Jahre alt. Stellt euch das mal. Vor 84 Jahre lang wartete sie auf den Messias. Ich kann mir vorstellen, dass Anna im Kindergottesdienst das erste Mal vom Messias gehört hatte. Sie heiratet, ihr Mann stirbt und sie glaubt weiter und setzt ihre Hoffnung auf das Kommen des Messias. Ich kann mir vorstellen, dass sie mit 80 Jahren immer noch fest glaubte, obwohl sie fast am Ende ihres Lebens ist. Gott hatte die Lebenswartung 120 gemacht. 1. Mose 6,3. Da sagte der Herr, die Menschen sollen nicht mehr so alt werden. Ich werde ihnen meinem Lebensatem nicht mehr für so lange Zeit geben, denn sie sind schwach und anfällig vor das Böse. Ich werde ihre Lebenszeit auf 120 Jahre begrenzen. Als Simeon endlich begegnet, lobt er Gott und sagt: Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich in Frieden sterben, denn ich habe den Befreier gesehen, den du der ganzen Welt gegeben hast. Er ist das Licht für alle Völker und er war der Ruhm für dein Volk Israel sein. Hier bezieht sich Simeon auf die Erfüllung der 700 Jahre alten Prophezeiung durch Jesaja. Von Jesaja 9, 1 bis 2. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. Zwei Verheißungen an diesem Tag im Tempel erfüllt. Gottes Verheißung an Simeon durch den Heiligen Geist, Vers 26. Es war ihm vom Heiligen Geist offenbart worden, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus des Herrn gesehen hatte. Und das Zweite, Gottes Verheißung an sein Volk bezüglich des Kommens des Messias. Ich persönlich warte nicht gerne. Es ist schmerzhaft und erfordert zu viel Energie. Für Leute wie mich ist es frustrierend, nur auf ein Amazon-Paket zu warten. Wir würden uns freuen, wenn wir warm dampfendes Essen direkt aus dem Internet herunterladen konnten oder Pakete sofort nach dem Klick zugestellt bekamen. Ja? Kein Warten wäre perfekt. Aber leider funktioniert nicht das Universum so. Wir haben auch kein eigenes Universum. Die Sterne warten darauf, dass die Sonne untergeht, bevor sie scheinen. Die Blumen warten darauf, dass der Winter zu Ende geht, damit sie im Frühling blühen können. Der Sommer wartet darauf, dass der Frühling zu Ende geht und so weiter. Warten ist in der Welt, in der wir leben, unvermeidlich. Es beginnt, wenn wir im Mutterleib und endet wahrscheinlich, wenn wir sterben. So sehr in unserer Welt Schnelligkeit profitiert. Schnellere Autos, Aufzüge, schnelles Internet. Auch hat das Warten seine eigenen Vorteile. Warten stärkt den Charakter, stärkt die Belastbarkeit, macht uns zu besseren Eltern, besseren Kindern, besseren Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Das Warten lehrt uns, dass wir nicht die Kontrolle haben. Es macht uns demütig und geduldig. Dadurch können wir unsere Jahreszeiten Sommer, Herbst, Winter, Frühling genießen, da wir uns nicht in die nächste Jahreszeit beahmen können oder mit einem Geliebten oder dadurch können wir unsere Jahreszeiten genießen, da wir uns nicht in die nächste Jahreszeit beahmen können, wenn wir Lust dazu haben. Es macht uns barmherzig mit einem Kind, das laufen lernt oder mit einem geliebten Menschen, der so spät zu einer Date Night kommt. Oder das Warten macht uns zu besseren Menschen. Es macht uns Christus ähnlicher. Aber warum ließ Gott die Israeliten so lange warten, bis er Christus sandte? Oder warum lässt Gott uns warten? Ich glaube nicht, dass wir in diesem Leben eine vollständige Antwort auf diese Frage bekommen werden. Und ich denke nicht, dass dies die Frage ist, die wir uns stellen sollten. Wir sollten fragen, worauf warte ich gerade? Worauf wartest du gerade? Und was kann ich, was kannst du, was können wir von Simeon und Anna lernen, um unser Warten erträglicher zu machen? Ich finde eine gemeinsame Praxis zwischen den beiden. Beide hatten eine sehr... Beide hatten eine sehr starke Verbindung zu Gott. Simeon kommunizierte mit dem Heiligen Geist und Anna verließ den Tempel nie. Sie verbrachte ihre Tage damit zu fasten und zu beten. Wie können wir dann eine starke Verbindung zu Gott aufbauen? Ich werde euch erzählen, was ich meine Sonntagsschüler in Nairobi erzähle. Lies jeden Tag deine Bibel und bete. So einfach ist das. Alles, was wir über Gott wissen wollen, können wir in der Bibel finden. Gott hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, was wir tun können, um eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Wie er ist, wie ihm wichtig ist, was er von Anfang an getan hat, um unsere Herzen zu gewinnen. Und dann sagt er, dass er sich nie ändert. Malachi 3,6. Denn ich, der Herr, ändere mich nicht. Stellt euch ein Buch vor, in dem detailliert beschrieben wird, was eure Frau oder eure Ehemann mag oder nicht mag, was sie meinen, wenn sie dies oder jedes oder jenes tun. Stellt euch vor, wie einfach es wäre, wenn Babys ein solches Buch hatten. Wenn sie so weinen, wollen sie essen. Schrei Nummer 11, 13 oder 14 ist für Windelwechsel oder so. Gott hat es uns unglaublich leicht gemacht, ihn zu kennen. Aber wir sollten nicht nur die Bibel lesen, sondern auch beten. Das Gebet, was ist das? Das Gebet spricht einfach zu Gott. Es ist die Geheimwaffe des Wartens. Es muss nicht lange dauern oder auf dem Berg gesprochen oder kniend. Es spricht einfach mit unserem Vater. Es flüstert Gott, wache über meine Kinder, während sie morgen zur Schule rennen. Er sagt, Gott, ich habe es satt zu warten und ich will es nicht mehr tun. Es bricht dein Herz zu dem, der dein Herz kennt. Es bricht dein Herz zu dem, der dein Herz kennt. Vor 8 Jahren bin ich zur Uni gekommen, um Informatik zu studieren. Ich liebe Technologie. Nach 2 Jahren wurde klar, dass sich meine Eltern das Schulgeld nicht leisten konnten. Wir haben darüber gesprochen und beschlossen, ein Jahr eine Pause einzulegen, um dann an die Uni zurückzukehren. Ich betete verzweifelt um Schulgeld. Ich habe von ganzem Herzen geglaubt. Es ist ein 4-jähriger Kurs und die Universität erlaubt den Kurs in maximal 10 Jahren zu belegen. Als das erste Jahr vergangen ist, hatte ich noch 7 Jahre Zeit, um den Kurs zu belegen. Aber beim zweiten Jahr und dritten und schnellen Verlauf bis 8 Jahre später bin ich immer noch in der Pause. Ich konnte nicht zurückgehen und mein Studium abschließen. Ich hatte gehofft, dass ich inzwischen einen Abschluss in Informatik habe und Wellen in der Technologiebranche schlagen werde. Ich warte immer noch, obwohl ich manchmal aufhöre zu beten, weil es ist wie ein unmöglicher Träume erscheint. Ich war nicht gerettet, als ich Uni anfing, aber auf meiner verzweifelten Suche nach Hilfe vor eine Zukunft, die ich noch nicht sehen konnte, fand ich Christus. Es war die langste Wartezeit und die härteste Geduldsprobe. Es tut immer noch weh, darüber zu sprechen. Aber ich lache jetzt, weil ich weiß, dass Gott es sich leisten kann, mir mein Studium zu ermöglichen. Ihm gehört ganz Welt. In Psalm 24 lesen wir, die Welt und alles, was darin gehört, dem Herrn. Die Erde und alle, die darauf leben, gehören ihm. Also warte ich immer noch. Ich habe keine Ahnung, worauf du wartest. Aber für mich, aber bis das, worauf ich hoffe, wonach ich sehne, worauf ich warte, real wird, werde ich warten. Und ich hoffe, dass du auch eine Wahl triffst, warten. Es mag einige Zeit dauern, aber eines Tages wird unser Warten ein Ende haben und wir können uns freuen wie Simeon. Bis dahin bitte ich, dass wir Frieden haben werden, während wir darauf warten, vom Glauben derer ermutigt zu werden, die vor uns gewartet haben. Hannah, Elkanas Frau, wartete lang auf ein Kind. Josef wartete 13 Jahre auf die Erfüllung seiner Träume, viele davon im Gefängnis. Abraham wartete 25 Jahre auf Isaac. Und Mose wartete 40 Jahre, bevor Gott ihn zum Führer Israels beruft. Also, worauf wartest du gerade? Lieber Gott, lehre unser Herz auf dich zu warten. Lehre uns Geduld mit uns selbst und anderen. Helfen Sie uns, Sie zu finden, während wir warten, damit am Ende unseres Wartens unser Herz mit Lob erfüllt wird. Amen.